Deutschlandfunk, Andruck.
Im Studio Katrin Stövesand, herzlich willkommen. Fünf politische Sachbücher stellen wir Ihnen heute wieder vor. Zuerst das aktuelle Buch des Konfliktforschers Wilhelm Heidmeier, Rechte Bedrohungsallianzen. Darin analysiert er mit zwei Co-Autorinnen die neuesten Rechtstendenzen. Der französische Historiker Pierre Ronson-Vallon erklärt das 21. Jahrhundert zum Jahrhundert des Populismus, was aber nicht bedeutet, dass er damit die Demokratie für gescheitert erklärt. Wir stellen Ihnen zwei Bücher über toxische Männlichkeit vor, eines aus der Feder eines Mannes, das andere verfasst von einer Frau, und beide kommen auf verschiedene Weise zu dem Schluss, dass eben auch eine Vielzahl von Männern eingeschränkt oder unterdrückt wird durch reduzierte, konstruierte Vorstellungen. Und zum Schluss geht es um die Geschichte des Balkans im 20. Jahrhundert. Die AfD ist autoritär nationalradikal. Das konstatierte der Soziologe und Konfliktforscher Wilhelm Heidmeier in seinem letzten Buch »Autoritäre Versuchungen – Signaturen der Bedrohung – Band 1«. Die Partei mache mit ihrem Programm den Weg frei für radikale Bewegungen und weitere Aufheizungen, schrieb er. Sie erreichten damit auch gewalttätige Akteure. Nun ist Band 2 »Signaturen der Bedrohung« erschienen, Titel »Rechte Bedrohungsallianzen«, verfasst gemeinsam mit der Soziologin Manuela Freiheit und dem Erziehungswissenschaftler Peter Sitzer. Sie beschäftigen sich unter anderem mit der Frage, wie es zu bewerten ist, dass zahlreiche Bürgerinnen und Bürger gemeinsam mit Rechten gegen Corona-Auflagen protestieren. Martin Hubert stellt das Buch vor.
Je länger Wilhelm Heidmeier und seine Co-Autoren an ihrem Buch schrieben, desto besorgter müssen sie geworden sein. Befördert die Corona-Krise nicht gerade die Bedrohungsallianzen, die Thema ihrer Studie sind? Und so fügten die Autoren ihrem Buch eine Vorbemerkung und ein Postskriptum zu dieser Frage hinzu. Die Pandemie, schreiben sie, erzeuge Existenzängste und Gefühle von Kontrollverlust, weil die wirtschaftliche Zukunft ungewiss ist und der Staat individuelles Verhalten einschränkt. Sie folgern:
Nach allem, was wir über die Verarbeitung krisenhafter Ereignisse wissen, müssen wir davon ausgehen, dass autoritäre Versuchungen in einer solchen Situation eher zunehmen.
Die Rechtsentwicklung, hat Wilhelm Heidmeier immer wieder betont, hänge mit einer wachsenden Verunsicherung durch einen globalisierten Kapitalismus zusammen. Er erzeuge prekäre Arbeitsverhältnisse, sei kaum mehr nationalstaatlich steuerbar und unterwerfe immer mehr Lebensbereiche dem Maßstab ökonomischer Effizienzsteigerung. Im neuen Buch versucht er mit Manuela Freiheit und Peter Sitzer die aktuellen Folgen dieser Entwicklung einzuschätzen, in der die Corona-Krise nochmals als Verstärker wirken kann.
Unsere These lautet, dass sich eine Ausdifferenzierung, Intellektualisierung und Dynamisierung des rechten politischen Spektrums beobachten lässt. Wir befassen uns mit den verschiedenen Eskalationsstufen sowie den Wechselwirkungen zwischen ihnen und beschreiben seine Dynamik, die sich oftmals in Gewaltakten entlädt.
Wie in früheren Büchern Heidmeiers dient das Modell des konzentrischen Eskalationskontinuums dazu, das Spektrum rechter Tendenzen einzufangen. Im äußersten Kreis des Modells finden sich etwa 15% der deutschen Bevölkerung, die menschenfeindliche Einstellungen aufweisen, vom Antisemitismus bis zur Abwertung von Muslimen und Migranten. Im Zentrum sind rechte terroristische Zellen angesiedelt. Zwischen dem Außenbereich und der manifesten Gewalt im Zentrum vermitteln weitere Kreise. Parteien und Bewegungen wie AfD oder Pegida, systemfeindliche Milieus wie Kameradschaften und Identitäre sowie konspirative Planungs- und Unterstützernetzwerke rechter Gewalttäter. Im Prinzip bleibt es auch in diesem Buch bei dieser Aufteilung. Neu ist für die Autoren vor allem, dass die AfD inzwischen einen stabilen Wählerstamm besitzt und rechten Denkweisen die Aura gesellschaftlicher Normalität verschafft. Deren Kern sei ein autoritärer Nationalradikalismus. Das radikale Eintreten für eine hierarchische Gesellschaft, die dem deutschen Volksinteresse dienen soll.
Um destabilisierende Veränderungen zu erreichen, greift der autoritäre Nationalradikalismus überwiegend auf dichotome Welt- und Gesellschaftsbilder zurück. Volk versus Elite, wir versus die, Reinheit versus Überfremdung, Ungleichwertigkeit versus Gleichwertigkeit. Sie gehören zum politischen Werkzeugkasten der Extremen wie der gemäßigten Rechten.
Wobei nach Ansicht der Autoren nicht nur die Grenzen zwischen der gemäßigten und der extremen Rechten durchlässiger werden. Vor allem differenziert und dynamisiert sich die extreme Szene selbst. Kameradschaften, autonome Nationalisten, identitäre und rechte Intellektuelle vernetzen sich zunehmend. Sie gründen Betriebe und Bildungsinstitute, kandidieren für kommunale Parlamente, konzentrieren sich auf Schwerpunktorte und arbeiten an Bündnissen. Während Rechte früher Gedenktage nutzten, um größere öffentlichkeitswirksame Aktionen durchzuführen, sind sie heute in der Lage, auch auf aktuelle Ereignisse zu reagieren. Die Autoren sprechen von Signalereignissen und zeigen am Beispiel der Chemnitzer Ausschreitungen im August 2018, welche Faktoren dafür zusammenkommen müssen.
In Chemnitz war das entscheidende Signalereignis der Tod des jungen Bürgers. Er ereignete sich in einem Kontext, der durch die weit verzweigte rechtsextreme bis neonazistische Szene, gruppenbezogen menschenfeindliche Einstellungen in Teilen der Bevölkerung sowie die Anwesenheit von Migrantinnen bzw. Flüchtlingen gekennzeichnet war.
Rechte Tendenzen in der Polizei, dem Verfassungsschutz, der Bundeswehr und den Gewerkschaften sind für die Autoren ein weiteres Indiz dafür, dass die Rechtsentwicklung eine neue Dynamik gewinnt. Parallel dazu untergraben Verschwörungstheorien das Vertrauen in die demokratische Ordnung und die Medien. All das bereitet ein Klima, in dem sich Einzeltäter wie in Halle und Hanau Waffen und Ideologie aus dem Internet besorgen. Trotz alledem schreiben die Autoren, sei Gegenwehr möglich.
Wo Konflikte offensiv angegangen und ausgetragen werden, können rechte Bedrohungsallianzen nur schwer Fuß fassen und gedeihen.
Wilhelm Heidmeier, Manuela Freiheit und Peter Sitzer geben einen breiten Überblick über diese Entwicklung und das ist verdienstvoll. Doch sie beschreiben vor allem Fakten und allgemeine Mechanismen. Die Feinanalyse der unterschiedlichen Motivationen, sich nach rechts zu wenden, bleibt zu kurz. Der unterstellte Zusammenhang von Krise und autoritärer Entwicklung allein ist zu grob, um herauszufinden, wer nur aus Protest rechts wählt und wer bereits ans extreme rechte Lager verloren ist. Insofern bleibt den Autoren nur der Appell an die Politik und jeden Einzelnen, den neuen Bedrohungsallianzen entgegenzutreten.
Martin Huberts besprach Rechte Bedrohungsallianzen, Signaturen der Bedrohung Band 2 von Wilhelm Heidmeier, Manuela Freiheit und Peter Sitzer. Soeben im Surkamp Verlag erschienen. Die 325 Seiten kosten 18 Euro. Was macht eine gute Regierung aus? Warum ist ihre demokratische Legitimität nicht immer ausreichend? Mit solchen und weiteren Fragen zur Demokratie befasst sich der französische Historiker Pierre Rosanvallon. Sein neuestes Buch ist gerade auf Deutsch erschienen. Das Thema ist diesmal der Populismus. Das Jahrhundert des Populismus macht er gleich im Titel aus. Gemeint ist das begonnene 21. Jahrhundert. Was natürlich gleich sehr epochal und auch wenig ermutigend klingt. Aber, genau nach solchen Sätzen braucht es ein Aber, Rosanvallon geht in seinem Buch über die Beschreibung des Phänomens hinaus. Er will Grundlagen für eine Theorie liefern, die den Populismus in seiner vollen Dimension versteht, ihn gewissermaßen als eigenständige politische Kultur begreift. Jochen Thurm hat das Werk für Andruck gelesen.
Populismus ist ein zweifelhafter Begriff, unscharf, vieldeutig. Er ist politisches Stigma wie auch politisches Selbstverständnis. Er ist in aller Munde und doch begrifflich noch nicht recht auf den Punkt gebracht.
Der Populismus revolutioniert die Politik des 21. Jahrhunderts. Doch das wahre Ausmaß der von ihm bewirkten Umwälzungen haben wir noch nicht erfasst. Das Wort mag allgegenwärtig sein. Die Theorie des Phänomens findet sich nirgendwo.
So beginnt das Buch und kurz darauf wird dem Leser klar, was Rosan Vallon meint. Wir werden, schreibt er, den Populismus als eine Grenzform des demokratischen Projekts definieren. Für ihn ist der Populismus vor allem ein Souveränismus, ein Wort, das im Deutschen etwas holpert, aber den Kern seiner Überlegungen treffend wiedergibt. Eine Form von Souveränität, zumindest dem Anspruch nach. Souveränität des Volkes, der Nation, der Ökonomie, der Kultur. Angenehm unaufgeregt seziert der Autor populistische Politik in Frankreich, Europa und weltweit. Er zieht historische Vergleiche und entwickelt Ansätze für eine Theorie. Dabei stimmt er, bei aller Kritik, nicht in den Chor derer ein, für die Populismus eine Pathologie der Demokratie, eine Zerfallserscheinung oder Schlimmeres ist. Er analysiert nüchtern und klarsichtig. So greift er etwa die starke Betonung der direkten Demokratie auf, die Populisten gerne im Munde führen, verbunden mit einer fast kultischen Verehrung des Referendums. Die Ambivalenz entgeht ihm dabei nicht. Das Volk entscheidet zwar, aber wer ist am Ende haftbar? Wie schon in früheren Werken spricht der Autor von der Auflösung des Verantwortungsbegriffs.
Wenn das Volk selbst eine Entscheidung trifft, kann es sich gegen niemanden wenden. Seine Entscheidungen sind unwiderruflich, denn es gibt nichts, was über ihm steht. Das zivile Volk ist per se unverantwortlich, weil es die Macht ist, die eine bestimmte Ordnung erst schafft.
Weitere Merkmale des Populismus: die fiktive Idee eines homogenen Volks, Elitenkritik, ein starker Nationalprotektionismus und die Betonung von Leidenschaften und Affekten im politischen Diskurs sowie die Polarisierung der gesellschaftlichen Verhältnisse. Im Gegensatz zu vielen anderen Autorinnen und Autoren nimmt Rosan Vallon weniger das populistische Wahlvolk in den Blick, liefert er keine soziologischen oder kulturellen Erklärungen. Die seien zwar auch hilfreich, verstünden den Populismus aber in erster Linie als Symptom. Ihm geht es um das Wesen des Phänomens selbst. Rosan Vallon kommt zum Beispiel auf den Homme Peuple zu sprechen, ein wiederum schwer zu übersetzender Begriff, Mann des Volkes vielleicht. Hier zeigt der Autor, dass nicht alles an seiner Betrachtung neu ist, aber manches originell. Der Homme Peuple, der Führer, der sich anschickt, nicht nur zu führen, sondern in seiner Person das ganze Volk zu verkörpern, es zu sein. Der Kaiser ist kein Mensch, sondern ein Volk, hieß es in Frankreich schon zu Zeiten des Zweiten Kaiserreichs. Donald Trumps »I am your voice« sieht Rosan Vallon in derselben Kontinuität, die er mit weiteren historischen Beispielen von Kolumbien über Venezuela bis Frankreich belegt. Rosan Vallon arbeitet treffend heraus, warum der Populismus sich durch eine bisweilen beißende Kritik an Institutionen auszeichnet, an Parteien, Gerichten und allen voran Medien. Für Populisten stehen sie dem Prinzip der Unmittelbarkeit des Volkswillens entgegen. Der Volonté générale, der Gemeinwille rousseauscher Prägung, könne halt nicht irren.
Daher rührte während der Französischen Revolution die Stigmatisierung der Parteien und vermittelnden Organe. Sie wurden beschuldigt, den Gemeinwillen strukturell zu korrumpieren, indem sie sein allein als authentisch geltendes, spontanes Zustandekommen heimtückisch zu verfälschen suchten.
Das Jahrhundert des Populismus ist ein Buch, das, bei allem Blick über den Tellerrand, die französischen Verhältnisse in den Blick nimmt. Ob Cäsarismus unter Louis Napoleon, der frühere Front National oder auf der Linken La France Insoumise, auf vielen Seiten analysiert Rosan Vallon Geschichte und Gegenwart populistischer Politik im Nachbarland. Und doch sind seine Erkenntnisse durchaus übertragbar, etwa wenn er grundsätzlich wird.
Denn das demokratische Projekt begründet das Politische in einem Feld, das wegen der ihm zugrunde liegenden Spannungen und Ungewissheiten offen geblieben ist. Weil sie eine Freiheitserfahrung begründet, ist die Demokratie eine problematische Lösung für die Einrichtung eines Gemeinwesens freier Menschen geblieben. In ihr verbinden sich seit langem der Traum vom Guten mit der Realität des Unbestimmten.
Das sind kluge Worte eines Mannes, der sich seit vielen Jahren in seiner Forschung mit der Demokratie beschäftigt. Sie als Prozess zu verstehen, als ein offenes Projekt. Das ist die Stärke seiner Analyse. Keine Spur von Alarmismus und Untergangsstimmung. Das Buch ist getragen von einem realistischen Blick, der gleichwohl nach Antworten sucht.
Das Ziel muss hingegen sein, die Demokratie zu erweitern, um ihr Gestalt zu verleihen, um ihre Ausdrucksformen, Verfahren und Institutionen zu potenzieren. Die Wahrheit der Demokratie liegt nicht in der vermeintlichen Perfektion einer ihrer Modalitäten, sondern in der Anerkennung der Tatsache, dass man ihrem Ideal nur durch die Überlagerung der verschiedenen Annäherungen nahe kommen kann.
Das klingt nicht nach Apokalypse, sondern nach einem beschwerlichen Weg oder, um mit Max Weber zu sprechen, dem Bohren dicker Bretter. Das Sterbeglöckchen läutet Roussanne Vallon jedenfalls nicht. Das Jahrhundert des Populismus muss nicht gleichbedeutend mit dem Ende der Demokratie sein.
Jochen Trumm besprach Pierre Roussanne Vallon, Das Jahrhundert des Populismus, Geschichte, Theorie, Kritik. Erschienen bei der Hamburger Edition in der Übersetzung von Michael Halfbrot. Umfang 266 Seiten, Preis 35 Euro. Masculinity Redefined, Männlichkeit neu definiert. So heißt der Originaltitel des Buches von J.J. Bowler über toxische Männlichkeit und seine Gegenentwürfe dazu. Sei kein Mann, lautet der Titel der deutschen Ausgabe. Der kongolesisch-britische Autor skizziert darin die destruktive Seite von Männlichkeitsstereotypen. Welche Bilder meinen Jungen und Männer erfüllen zu müssen? Wie wirkt sich dieser Druck auf sie und ihr Umfeld aus? Als Lösung schlägt Bowler vielfältige Vorstellungen von Männlichkeit vor. J.J. Bowler ist Autor und Aktivist. Nach einem Masterabschluss in kreativem Schreiben arbeitete er einige Jahre als Sozialarbeiter mit Jugendlichen. Er engagiert sich weltweit in Sachen Rassismus, Migrationserfahrungen und Männlichkeit. Alexander Moritz stellt sein Buch vor.
Als Jugendlicher läuft J.J. Bowler durch eine belebte Straße im Norden Londons, gemeinsam mit älteren Männern aus der kongolesischen Gemeinschaft, und hält dabei mit ihnen Händchen, so wie es in dieser Kultur üblich ist und wie er es von klein auf in seinem Familienkreis gelernt hat. Doch alle Normalität endet jäh, als er an einer Gruppe nicht-kongolesischer Gleichaltriger aus dem Viertel vorbeikommt.
All der Respekt, den ich mir verdient hatte, löste sich blitzschnell vor meinen Augen in Luft auf, als man mich Hand in Hand mit einem Mann spazieren gehen sah.
Bowler beginnt früh zu verstehen, dass Männlichkeit vom kulturellen Kontext abhängt. Was als männlich gilt, wird durch gesellschaftliche Prozesse definiert, durch die Eltern, auf Werbeplakaten und in Internetpornos. Während man die Eingangsanekdote vielleicht als harmlos abtun könnte, macht Bowler auf den folgenden Seiten schnell klar, worum es ihm geht. Er will den Schaden beschreiben, den das Ideal vom starken Mann und der vermeintlichen Natürlichkeit männlicher Dominanz verursacht. Bowlers Text ist ein Pamphlet gegen das Patriarchat, die männliche Vorherrschaft. Nicht nur, weil es die Unterdrückung all derer rechtfertigt, die nicht männlich sind oder als solche verstanden werden, besonders also Frauen und Transpersonen, sondern weil der Dominanzgedanke eine Bürde auch für jeden einzelnen Mann ist.
Dasselbe System, das Männer in der Gesellschaft bevorzugt, ist am Ende auch das System, das sie einschränkt, ihr Wachstum hemmt und schließlich zu ihrer Zerstörung führt.
Dass ein echter Mann nur dann wirklich männlich ist, wenn er aggressiv, beschützend und letztlich siegreich ist, setze jeden heranwachsenden Jungen unter enormen Druck. Und der führe häufig zu Gewalt, gegen andere, aber auch gegen sich selbst, weiß Bowler zu berichten, der als Sozialarbeiter mit den psychischen Problemen von Jugendlichen zu tun hatte. Männer begehen deutlich häufiger Suizid als Frauen, sind anfälliger für Alkoholismus und Drogenmissbrauch, werden häufiger obdachlos. Bowler führt diverse Statistiken an, bezieht sich vor allem aber auf eigene Erfahrungen. In der Pubertät spielte er erfolgreich Basketball, dachte über eine Profikarriere nach. Doch das Selbstbild als sportlicher Siegertyp wurde zunehmend zur Last. Mit Anfang 20 entwickelte Bowler eine Depression.
Basketball war mein Leben, aber in diesem Moment war Basketball wie ein Fremder. Tief in mir drin habe ich enorm gelitten. Ich wusste nicht warum. Ja, ich wusste nicht einmal, dass ich litt.
Schließlich sind echte Männer frei von Selbstzweifeln oder Emotionalität und sie weinen nicht. Bowler zeigt, wie tief solche Männlichkeitsmythen sitzen. Mann werden in der Londoner Vorstadt heiße weiterhin, Schmerz zu ertragen, Frauen als Sexobjekte zu betrachten und sich um jeden Preis von Schwulen abzugrenzen. J.J. Bowler wurde in der kongolesischen Hauptstadt Kinshasa geboren. Als er 6 war, flüchtete seine Familie nach London, wo er sich aus einer Arbeiterfamilie bis an die Universität hocharbeitete. Erhellend ist daher auch die intersektionale Perspektive, mit der er als schwarzer, heterosexueller Mann auf Männlichkeiten blickt. Wenngleich weniger literarisch versiert, erinnert Bowlers persönlicher Erzählstil an Das Ende von Eddie, in dem der französische Autor Édouard Louis seine Erfahrung als schwuler Jugendlicher im Arbeitermilieu Ostfrankreichs aufarbeitet. Ähnlich wie Louis problematisiert Bowler die Schlüsselfunktion, die sexuelle Aktivität für die Anerkennung als Mann spielt.
Bis zu einem gewissen Alter muss ein Junge einfach Sex gehabt haben. Bei Mädchen gilt oft, dass sie rein bleiben sollen.
Diese tief verwurzelte Vorstellung führe sogar dazu, dass Sex zwischen einem minderjährigen Jungen und einer erwachsenen Frau selten als sexueller Missbrauch angesehen werde. Als angehender Mann sei Sex schließlich eine Art Prüfung. In letzter Konsequenz können Männer daraus die Wahnidee entwickeln, Anspruch auf Sex zu haben. Wenn daraus Gewalttaten folgen, ist das ein gesellschaftliches Problem, folgert Bowler.
Je mehr misogyne Gewalt gegen Frauen auf eine individuelle Einsamer-Wolf-Mentalität zurückgeführt wird, anstatt auf weit verbreitete schädliche Ideologien, desto geringer ist die Chance, sie zu überwinden.
Überwinden also, aber wie? Bowler wendet sich nicht gegen Männlichkeit an sich, will Geschlechterrollen nicht in Queerness auflösen. Doch statt eindimensionale Männlichkeitsbilder weiterzugeben, will Bowler andere Männer und Jungen ermutigen, Männlichkeiten im Plural zu denken und zuzulassen.
Offen für den Gedanken sein, dass es wunderschöne Variationen von Männlichkeit gibt. Und egal, in welcher Form sich diese männliche Identität äußert, wir dadurch nicht weniger Manns sind.
Als Fortschritt wertet Bowler, dass inzwischen Spitzensportler offen über psychische Probleme sprechen.
Sport bietet den seltenen Raum für Männer, offen, emotionale Verletzlichkeit zeigen und weinen zu können.
Und könne so
einen radikalen und progressiven Einfluss darauf haben, wie Männlichkeit in einer breiteren Gesellschaft gesehen wird. Sport ist ein starker Motor für Veränderung.
Um toxische Männlichkeit zu überwinden, brauche es Wandel auf gesellschaftlicher wie individueller Ebene. Jungen und Männern rät Bowler zum Tagebuch schreiben, um so die eigenen Bedürfnisse zu reflektieren, genauso wie die Privilegien, die man als Mann unweigerlich genießt. Die Gesellschaft müsse es ermöglichen, dass Männer offener über Gefühle sprechen und dabei trotzdem als männlich angesehen werden. Das mag stellenweise etwas sozialromantisch wirken. Trotzdem ist »Sei kein Mann« eine gut lesbare Zusammenfassung der aktuellen Debatten über Männlichkeiten. Geeignet für alle, die sich bisher erst wenig mit Geschlechtertheorie beschäftigt haben, und ein Geschenk für heranwachsende Jungen, das ihnen helfen kann zu verstehen, dass es die eine Männlichkeit nicht gibt, dass ein echter Mann selbstverständlich Feminist ist und auf wie viele unterschiedliche Arten man ein guter Mann sein kann.
Sei kein Mann, warum Männlichkeit ein Albtraum für Jungs ist. Von J.J. Bowler ist bei Hansa erschienen, in der Übersetzung von Malcolm Ohanwe. 158 Seiten kosten 16 Euro. Rezensent war Alexander Moritz. Wir bleiben beim Thema toxische Männlichkeit und wechseln die Perspektive. Aus weiblicher Sicht bedeutet die Auseinandersetzung mit vermeintlicher männlicher Dominanz, sich permanent gegen Ignoranz, Herabsetzung oder Belästigung wehren zu müssen. Aber Achtung, auf das Wie kommt es an? Und darum geht es im nächsten Buch. Es gibt natürlich die anklagende, eher passive Opferhaltung, wie sie manchmal in der MeToo-Debatte anklang. Dann die wütend konstruktive, manchmal auch destruktive Herangehensweise, wie sie beim Hashtag Aufschrei eher vorkam. Und dann die intellektuell aufgeräumte, nachdem Mensch alle misslichen Strukturen durchdrungen hat. Einen Ansatz aus all dem zusammen versucht die Sexismusforscherin Susan Arndt in ihrem Buch Sexismus – Geschichte einer Unterdrückung. Sie will, dass wir Sexismus verlernen, nachdem wir ihn als falsches Herrschaftssystem gebrandmarkt und verstanden haben. Wie das gehen soll, zeichnet Isabel Fahnrich Lautenschläger nach.
Auch Susan Arndt liefert einen Beitrag zu MeToo. Sie eröffnet ihren Essay über Sexismus mit einer Reihe ebenso persönlicher wie verstörender Erfahrungen. Angefangen bei ihrem Großvater, der nicht nur den Cousin, sondern überhaupt alle Jungen klüger fand, über anzüglich verletzende Schimpfwörter bis hin zu körperlichen Übergriffen.
Mit 19 stand ich unter der Dusche einer Turnhalle. Ein älterer Mann kam dazu und onanierte neben mir, fasste dabei meine Brust an. Ich tat so, als wäre ich nicht anwesend.
Der Professorin für englische und anglophone Literatur an der Uni Bayreuth geht es allerdings um mehr als konkrete Erfahrungen. Mit ihrem Buch will sie zu einer wissensgeschulten Streitkultur beitragen, wie sie es nennt. Sexismus begreift sie als Machtsystem,
das Frauen definiert, aber eben auch Geschlechter, die nicht in diese weiße Männlichkeit, in diese Normativität von weißer Männlichkeit reinpassen. Und dann war mir sehr schnell klar, ich möchte gerne diese Spitze des Eisberges verstehen, also sexuelle Übergriffe, Vergewaltigung, auch sexistische Beleidigung. Aber ich möchte gerne das in der Gesamtheit aller Strukturen, die dahinter stehen und aller Moralvorstellungen und all dessen, was wir wissen. Und dann ist mir sehr schnell aufgefallen, dass es eigentlich gar keinen Bereich gibt, der davon nicht betroffen wäre.
Der kulturwissenschaftliche, gut geschriebene Essay verbindet mehrere Stränge, die bislang im feministischen Diskurs kaum zusammengedacht wurden. In zwei eher theoretischen Kapiteln beschäftigt Susan Arndt sich mit der Definition von Sexismus und der Theorie von Geschlecht als einem Konstrukt. Dabei analysiert sie nicht nur die Entrechtung von Frauen, sondern auch von homo- und intersexuellen sowie transgeschlechtlichen Menschen. Zwei weitere Kapitel decken anhand vieler Beispiele den alltäglichen, teils versteckten Sexismus und seine Folgen bzw. Auswirkungen in Form von Gewalt, Ungleichbehandlung und Stigmatisierung auf. Sie zeichnen auch die sich seit Mitte des 19. Jahrhunderts beschleunigende Emanzipation bis heute nach.
Es geht, mit einem theoretisch fundierten Blick auf das sich Wiederholende, darum, Sexismus als durch Herrschaft, Macht und Gewalt sowie Wissen und Moral, durch die Jahrhunderte getragenes und global wirkmächtiges System ernst zu nehmen.
Susan Arndt legt einen erhellenden Überblick darüber vor, wie Frauen in patriarchalischen Gesellschaften zum schwachen Geschlecht erklärt wurden, dadurch über viele Jahrhunderte vom öffentlichen Wirken ausgeschlossen blieben und erst seit Mitte des 19. Jahrhunderts nach und nach einzelne Rechte erkämpften. Dass Männer so handeln konnten bzw. Frauen sich ihnen zumeist unterordneten, erklärt Arndt damit, dass Sexismus auf drei Säulen ruhe: der Erfindung des biologischen sowie des sozialen Geschlechts und deren juristische Verankerung. Über die Mann-Frau-Dynamik allein zu schreiben, reiche nicht.
Es geht eigentlich um diese Idee von Zweigeschlechtlichkeit. Mann ist Frau überlegen, Frau ist anders als Mann, dass darin eigentlich die Idee steckt dieser ewigen Reproduktion. Der Mann ist der Herrscher, die Frau ist das Gefäß, Frau ist Küche, Frau ist Kinder, Mann ist öffentliche Gesellschaft. Dass das aber eigentlich auch eben einhergeht mit dieser Normsetzung von Heterosexualität und heterosexueller Reproduktion. Und dass wir eigentlich Sexismus nur dann verstehen können, wenn wir es auch verstehen als Homophobie, also Diskriminierung von Homosexualität, von Intersexualität, von Transgeschlechtlichkeit.
Die Vorstellung einer binären Geschlechterordnung oder Zweigeschlechtlichkeit hält Susan Arndt in Anlehnung an die US-amerikanische Philosophin Judith Butler für ein biologisches und soziales Konstrukt. Eine provokative These, ordnet sich doch die Mehrheit der Menschen eindeutig einem der beiden Geschlechter zu. Dass die Grenzen zwischen Mann und Frau nicht klar getrennt, sondern fluide verlaufen, ist dennoch unbestreitbar. Die Autorin versucht dem durch eine Vielzahl von Asterisken, also Sternchen hinter Substantiven und Adjektiven, gerecht zu werden. Nicht konsequent, dafür aber irritierend.
Geschlechter sind ein biologisches Kontinuum, in denen Trans- und Interpersonen kein Versehen, sondern eine Normalität sind. Manche Frau hat kleinere Brüste als ein Mann und Frauen leben ohne Uterus, sowie Männer ohne Penis und oder Hoden leben. Doch obgleich das zweigeschlechtliche Mann- und Frau-Modell ein biologisches Konstrukt ist, ist die binäre Unterteilung in Mann versus Frau bzw. Männlichkeit versus Fraulichkeit ökonomisch, politisch und juristisch ebenso praktisch wie praktikabel.
An der Argumentationskette, Frauen seien körperlich und intellektuell unterlegen und deshalb schwach und schutzbedürftig, wirkten antike Philosophen wie Aristoteles ebenso mit wie Denker der Aufklärung, etwa Kant oder Rousseau. Dies führte dazu, dass Männer Frauen in den privaten Mikrokosmos aus Haushalt und Familie verbannten, schlug sich aber auch in Moralvorstellungen und Rechtsprechung nieder. Susan Arndt zeichnet dies in Texten wie dem Alten und Neuen Testament sowie in unterschiedlichsten Gesetzeswerken nach. Bis ins 20. Jahrhundert hinein standen Frauen unter männlicher Vormundschaft und galten lange Zeit nicht als Rechtssubjekte, es sei denn, es ging um ihr Fehlverhalten. Wie lässt sich nun diese Geschichte der Unterdrückung beenden? Susan Arndt nimmt jeden einzelnen Menschen in die Pflicht, zuzugeben und zu verstehen, dass es nach wie vor ein Sexismusproblem gibt. Dies verlernen und handeln zu wollen, bezeichnet sie als Voraussetzung für eine gesellschaftliche Diskussion und Veränderung und als langen, steinigen Weg.
Isabel Fanrich Lautenschläger war das über Sexismus, Geschichte einer Unterdrückung von Susan Arndt. Bei CH Beck verlegt, Umfang 416 Seiten, Preis 26 Euro. Welche Länder geografisch tatsächlich zum Balkan zählen, das ist nur einer der Punkte zur Frage, welche Gemeinsamkeiten denn die so bezeichnete Region hat. Historisch teilen die südosteuropäischen Länder einiges. Fremdherrschaft etwa kennt man dort überall. Teile der Region gehörten einst zum römischen Imperium, später zum Osmanischen Reich, andere wiederum zur Doppelmonarchie der Habsburger. Der in Wien lehrende Historiker Oliver Jens Schmidt hat eine Geschichte des Balkan im 20. Jahrhundert geschrieben und er erläutert darin die imperiale Erblast Südosteuropas. Eine postimperiale Geschichte lautet der Untertitel des Buches, das Gerwald Herter gelesen hat.
Kein prächtiger Sultanspalast, keine kaiserliche Residenz an der Adria. Auf dem Umschlag seines Buches hat Oliver Jens Schmidt stattdessen ein eher schlichtes Monument abbilden lassen. 1973, also in jugoslawischer Zeit errichtet, steht es bis heute auf einem Hügel im nördlichen Teil von Mitrovica. Es ist eine überdimensionierte steinerne Lore, Sinnbild für den Bergbau, der im Norden des Kosovo immer noch für Lohn und Brot sorgt. Im Zweiten Weltkrieg, nach dem Einmarsch der Achsenmächte, sollen sich Hitler und Mussolini darum gestritten haben, wer die reichen und kriegswichtigen Erzvorkommen ausbeuten durfte. Schließlich rollten die Güterwaggons in Richtung Großdeutsches Reich. Ohne Mühen lassen sich auf dem Balkan tatsächlich überall Spuren vergangener Fremdherrschaft entdecken. Moscheen oder Stadttheater, osmanische Brücken oder Straßenbahnen, ganz wie in Wien. Nicht zuletzt die Zubereitung von Speisen und auch Begriffe, die in lokale Sprachen Eingang gefunden haben. Schmidt schildert aber vor allem andere Spuren. Fremdherrschaft war sehr oft Gewaltherrschaft und das hatte und hat aus seiner Sicht Folgen bis in die Gegenwart.
Die Gewaltgeschichte, die der Balkan erlebt hat im 20. Jahrhundert, hat im Wesentlichen mit dem Versuch der Nationalstaaten zu tun, dieses imperiale Erbe zu bewältigen und auch gewaltsam zu bewältigen, weil imperiales Erbe eben sehr oft auch in Menschen bestand, in Personengruppen, die unerwünscht waren. Aber Gewalt war auch Erbe der Imperien. Das war eine eher verbale Gewalt in Österreich-Ungarn, ethnisch zugespitzt. Das war eine Pogromgewalt und eine revolutionäre Gewalt als Erbe des Russländischen Reiches. Und es war eine sehr hohe interreligiös, interethnisch geprägte Gewalt, die sich dann gesteigert hat zum Genozid gegen die Armenier 1915 als Erbe der Osmanen.
In seinem Buch setzt Schmidt früher an und zeichnet zunächst den Weg zum ersten Kriegsjahrzehnt nach.
Das kurze 20. Jahrhundert am Balkan setzte ein mit dem Zusammenbruch der Imperien in einem Jahrzehnt brutal geführter Kriege. Rumänien und Serbien gingen als Sieger über die großen Imperien und mit enormen Gebietsgewinnen aus dem Ringen hervor. In den regionalen Siegerstaaten wurde die Geschichte eines linearen Befreiungskampfes gegen Habsburger, Osmanen und Russen gezeichnet, getragen und geführt von Volkskollektiven unter aus dem Volk erwachsenen Führern. Nicht erst im Kommunismus wurde diese Lesart vertreten.
Im Vordergrund von Oliver Jens Schmidts Lesart der Ereignisse wechseln sich Eingriffe von außen und das Entstehen neuer Nationalstaaten ab. Nach dem Ersten Weltkrieg, also in der Zwischenkriegszeit, sieht er das Scheitern einer postimperialen Neuordnung. Die Pariser Vorortverträge haben lange den Blick, auch den von Historikern, darauf verstellt, dass auf dem Balkan noch Jahre danach weitergekämpft wurde, wenn es sich auch häufig um Unruhen und Aufstände nichtstaatlicher Gruppen handelte. Bis 1923 sieht Schmidt eine Phase der konfliktreichen Konsolidierung. Danach, bis Anfang der 1930er Jahre, den Versuch der regionalpolitischen Neuordnung, des Staats- und Wirtschaftsaufbaus. Über ein Jahrzehnt, von 1928 bis 1938, erstreckt sich dann der Übergang zu autoritären Herrschaftssystemen. Zunächst in Albanien, zuletzt in Rumänien.
Alle Länder des Balkans der Zwischenkriegszeit können als Polizeistaaten bezeichnet werden.
Aber nicht nur, auch wenn hier noch viel zu erforschen wäre.
Großrumänien war ein Polizei- und Geheimdienststaat.
Dort nämlich konkurrierten Geheimdienste der Polizei, der Gendarmerie und der Armee miteinander. Schmidt skizziert das nur knapp. Er überlässt es seinen Leserinnen und Lesern, hier Kontinuitäten zu erkennen, die über die 1930er Jahre und den Zweiten Weltkrieg hinausreichen, bis zur fast allmächtigen Securitate unter Ceausescu. Auch wenn der Autor deren schreckliches Wirken an anderer Stelle schildert. Oliver Jens Schmidt kommt immer wieder auf die ethnische Heterogenität der postimperialen Nationalstaaten zurück und darauf, wie sie damit umgingen. Die kaum geschriebene Geschichte der Verlierer des Zweiten Weltkriegs im Exil behandelt allerdings auch eher nur knapp. 2,5 Millionen Menschen mussten im Krieg oder in dessen Folge ihre südosteuropäische Heimat verlassen, darunter Juden und Deutsche. Makedonier verließen Nordgriechenland, Bulgaren Thrakien, Italiener flohen aus Dalmatien und Istrien. Fast 200.000 Türken wurden bis 1951 aus Bulgarien vertrieben. Weitere Vertreibungen bulgarischer Türken folgten noch Jahrzehnte später. Bulgarien sollte mit dieser Politik aber leider nicht alleine bleiben.
Der Nationalismus war nicht etwa ein Übel, das die Kommunisten von den Gesellschaften der Zwischenkriegszeit hatten übernehmen müssen. Vielmehr wurde er von Anfang an von ihnen gepflegt und zur Legitimierung ihrer Macht benutzt.
Ungewöhnlich für solch ein Buch, den Zusammenbruch Jugoslawiens, handelt Schmidt nur auf wenigen Seiten ab. Er widmet sich allerdings ausführlicher Minderheiten wie Roma, Rumunen oder Kosovo-Albanern.
Bis in die Gegenwart bilden die am stärksten postosmanisch geprägten Staaten des Balkans, Kosovo, Makedonien, Bosnien-Herzegowina, eine Zone zerbrechlicher Staatlichkeit und geostrategischer Instabilität.
Die postimperiale Matrix, so schreibt es Oliver Jens Schmidt in seinem Fazit selbst, erkläre vieles, aber nicht alles. In der Tat kann man in vielem anderer Meinung sein als er. Sein Vergleich der Staaten Südosteuropas gerät an Grenzen. Die Wirkung des postimperialen Erbes ist überall vorhanden, ja zweifellos, aber doch in sehr unterschiedlichem Maße. Zwischen der Staatsgründung Griechenlands und der des Kosovo liegen weit mehr als 150 Jahre. Man muss dem Autor also nicht in jeder Hinsicht recht geben und kann sein Buch trotzdem aus vielen guten Gründen mit Interesse lesen. Einer davon liegt darin, dass sich Schmidt besonders ausführlich jenen Staaten widmet, die oft zu kurz kommen, weil Jugoslawien in ähnlichen Werken häufig ganz weit im Vordergrund steht.
Der Balkan ist nicht Jugoslawien, das ist eine zu kurz geführte, verzerrte Wahrnehmung. Und vor allem kommt dazu, der Balkan ist ja mehrheitlich gar nicht slawisch. Das wird häufig vergessen bei dieser Konzentration, diesem Jugozentrismus. Der Balkan ist eine mehrheitlich nicht slawische Großregion, deswegen sprachlich auch so anspruchsvoll, teilweise auch schwer überblickbar. Aber mir ging es eben auch darum zu zeigen, dass Rumänien und Griechenland hier ganz wesentliche Akteure waren.
Und eben die Albaner. Das Bergmannsdenkmal von Mitrovica hat Schmidt nicht ausgewählt, weil sich die kriegerischen Imperialisten Hitler und Mussolini um die Erträge der Mine von Trepča stritten, sondern aus ganz anderen Gründen.
Sie steht für diese schöne Mischung aus sozialistischer Modernisierung, auch gescheiterter sozialistischer Modernisierung in einer klassischen postimperialen Landschaft in einer Region, Kosovo, die bis 1912 osmanisch war, deren Bevölkerung mehrheitlich muslimisch war. Die Albaner waren eine tragende Gruppe im Osmanischen Reich und wurden dann nach der serbischen Eroberung der Region in einer völligen Umkehrung der Machtverhältnisse dann zu einer nationalen Minderheit in Jugoslawien. Also man kann hier das Postimperiale, die nationalen Gegensätze, Mitrovica ist ja heute eine geteilte Stadt, deutlich wahrnehmen.
Oliver Jens Schmidt, Autor des Buches »Der Balkan im 20. Jahrhundert – Eine postimperiale Geschichte«, im Kohlhammer Verlag erschienen, 336 Seiten, 39 Euro. Rezensent war Gerwald Herter. Und das war Andruck für diese Woche. In der nächsten Sendung am kommenden Montag geht es um Anspruch und Wirklichkeit im Leben von Bundestagsabgeordneten. Und wir gehen mit dem niederländischen Publizisten Geert Mak auf die Spuren des europäischen Traums. Mein Name ist Katrin Stövesand. Ich danke fürs Lauschen und wünsche einen schönen Abend.